Herzlich willkommen bei Klasse gegen Klasse. Wir sind eine Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von RIO, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Viel Spaß mit diesem Vortrag, der im Rahmen des revolutionären Sommercamps 2023 aufgenommen wurde. Unser heutiges Thema sind die strategischen Lehren aus der chilenischen Revolte. Wir haben Gabriela Muñoz von unserer chilenischen Schwestergruppe der PTR zu Gast. Wie kann verhindert werden, dass die gesamte Energie des Klassenkampfes in einen Rahmen des kapitalistischen politischen Regimes umgeleitet wird? Wie konnte genau das durch den Aufstieg der linkspopulistischen Kräfte wie Gabriel Boric in Chile oder Podemos im spanischen Staat geschehen? Gabriela erklärt, wie diese institutionellen Kräfte den Vormarsch der Rechten und der extremen Rechten überhaupt erst ermöglicht haben. Zum Schluss stellt sich die große Frage, was ist die gegenwärtige Aufgabe der RevolutionärInnen, um uns auf intensivere Klassenkämpfe in einer Zeit der Krisen, Kriege und Revolutionen vorzubereiten? Der Vortrag wurde von Spanisch auf Deutsch übersetzt. Wir veröffentlichen hier die deutsche Übersetzung durch Stefan Schneider, Politologen und Redakteur von Klasse gegen Klasse.
Genau, also hallo zusammen. Wir machen heute zusammen mit Gabi, unserer Genossin aus Chile, unserer chilenischen Schwesterorganisation PDR, Partei Revolutionäre Arbeiterinnen, einen Workshop über die chilenische Revolte und über die Frage von der Mobilisierung zur Revolution, wie können wir gewinnen. Der Workshop wird auf Spanisch sein und ich werde übersetzen. Und ja, eigentlich gibt es nicht mehr zu sagen, glaube ich. Gabi, du hast das Wort.
Hallo, Miquet. Bueno, es lo único que sé decir en alemán.
Das ist das Einzige, was ich auf Deutsch sagen kann.
Bueno, lo primero es que decirles que estoy bien contenta de poder estar con ustedes hoy día y
Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Genau, ich werde in diesem Workshop auch einige theoretische Definitionen machen. Wenn ihr Fragen habt dazu, seid ihr herzlich eingeladen, am Ende vom Vortrag dann die Fragen zu stellen. Also die Wichtigkeit dieses Workshops besteht darin, darüber nachzudenken, wie wir das schaffen, damit die ganze Energie der Prozesse des Klassenkampfes nicht in den Rahmen der kapitalistischen politischen Regime festgehalten wird oder durch reaktionäre Auswege oder Konterrevolution niedergeschlagen wird, sondern dass wir im Gegenteil, dass diese Prozesse im Gegenteil den Weg eröffnen, dass wir in unserem Jahrhundert neue Revolutionen erleben. Ich möchte gerne mit euch zusammen darüber nachdenken, über die aktuelle Aufgabe der Revolutionärinnen nachdenken, um uns vorzubereiten auf diese größeren Zusammenstöße zwischen den Klassen und dort dabei Lektionen aus dem Prozess in Chile der letzten Jahre ziehen und sie gegenüberstellen mit den populistischen Konzeptionen, die es in der Linken gibt. Also zuerst müssen wir uns die Frage stellen, in welcher Situation wir uns befinden. Und da müssen wir uns zunächst zurechtfinden in der Etappe der Krisen, der Kriege und Revolutionen, die wir in unserer internationalen Strömung der trotzkistischen Fraktion diskutiert haben, wo dieses gesamte Triumphgeheul des Neoliberalismus seit der großen Rezession von 2008 hinweggefegt wurde, wo wir in zentralen Ländern und peripheren Ländern Krisen in den Regimen sehen, wo protektionistische Tendenzen zurückkommen, wo die Klimakrise sich verschärft, wo es katastrophale Episoden gab wie die Pandemie oder eben im letzten Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ein Konflikt in Europa, eine Militäreskalation, die es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, und größere Tendenzen dahin, dass die Weltordnung sich in bewaffnete Konflikte zwischen Großmächten entwickelt. Aber wir haben nicht nur die katastrophischen Züge dieser Etappe gesehen, die Krisen und die Kriege, sondern eben waren wir auch Zeuge von mindestens zwei großen Zyklen des Klassenkampfes, die es seit den 70er Jahren nicht mehr gegeben hatte, auch wenn sie noch nicht sich so weit ausgedehnt haben und so radikal waren wie damals. 2011 hatten wir den arabischen Frühling, mehr als 30 Generalstreiks in Griechenland. Im spanischen Staat brach die 15M-Bewegung aus, die Bewegung des 15. Mai, die Bewegung der Indignados, der Empörten. Ein Zyklus, der mit einer Kombination aus reaktionären Auswegen, wie dem Putsch in Ägypten, die Intervention der NATO in Libyen oder dem syrischen Bürgerinnenkrieg, oder Umlenkungen wie mit der Regierung in Griechenland, die Syriza-Regierung in Griechenland, die von der Troika unterworfen wurde, oder im spanischen Staat mit dem Aufstieg von Podemos und den Kommunen bis zu dem Regierungsbeitritt von Podemos 2019 in der Mitte der sozialdemokratischen PSOE ging. Also dieser Zyklus wurde durch diese reaktionären Auswege einerseits und die Umlenkung des Klassenkampfs andererseits beendet. 2019 hat sich ein zweiter Zyklus des Klassenkampfes eröffnet, der weiterhin offen ist, wo wir die Rebellion der Gelbwesten in Frankreich sehen konnten, unter anderem die Revolte in Chile, in Kolumbien, Ecuador, Myanmar. Während der Pandemie in den USA gab es die Proteste von Black Lives Matter gegen den Polizeirassismus, wo sich aber auch in letzter Zeit ein tiefgründiger Prozess der Organisierung und des Kampfes in der Arbeiterinnenbewegung entwickelt hat, der angeführt wird von der sogenannten Generation U, also der Gewerkschaftsgeneration aus prekären Arbeiterinnen, schwarzen Arbeiterinnen und Migrantinnen. In Europa gab es in Frankreich wichtige Streikprozesse gegen die Reform von Macron und die Revolte in den Banlieues. Es gab den historischen Transportarbeiterstreik in Großbritannien. In Deutschland gab es den Hafenarbeiterinnenstreik, die sich vorher 43 Jahre lang nicht mobilisiert hatten. Und Streiks im Metallsektor mit 500.000 mobilisierten Arbeitern. In Peru gab es den Aufstand gegen den Putsch. In Argentinien, in der Schwesterprovinz Perus, in Jujuy, gab es einen Aufstand der dortigen Bevölkerung gegen die Attacken der Regierung und die Repression, wo wir die Einheit der Minenarbeiterinnen mit der indigenen Bevölkerung sehen konnten. Aufstände, wie wir sie vor kurzem auch in Sri Lanka gesehen haben. Letzterer war der erste von einer ganzen Reihe von neuen Prozessen, die sozusagen Folge waren der ökonomischen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs, wie es auch die Welle der Streiks in Großbritannien war, die größte Streikwelle dort seit den 70er Jahren. Aber wir müssen uns fragen, welche Ergebnisse all diese Prozesse hatten. Haben sie die Verschlechterung der Lebensbedingungen stoppen können? Haben sie die immer autoritärere Wende der Regime stoppen können? Haben sie die Kriegstendenzen stoppen können? Die Antwort ist nein. Unser Genosse Matthias Maiello hat ein Buch geschrieben, das heißt von der Mobilisierung, von der Bewegung zur Revolution, auf dem dieser Workshop hier beruht. Und Maiello sagt, dass das Ergebnis ist, also das Resultat kommt daher, dass es ein wahrhaftes Ökosystem der Reproduktion der bürgerlichen Regime gibt, um einen Kapitalismus aufrechtzuerhalten, der immer weniger dazu in der Lage ist, neue Hegemonien herzustellen. Aber warum ist das so? Wir wollen jetzt kurz die chilenische Revolte analysieren, um über diese Fragen nachzudenken. Zuallererst möchte ich eine Unterscheidung treffen zwischen Revolte und Revolution. Schematisch gesagt können wir sagen, dass sagen wir Revolte, wenn es sich um einen Prozess handelt, wo kein Wandel der Macht stattfindet, im historischen Sinne von einer Klasse zu einer anderen. Das Ziel oder das mögliche Resultat aufgrund der Kräfte, die sich in Bewegung gesetzt haben, ist deshalb der Druck auf die Macht, der Druck auf den schon existierenden Staat für das erhoffte Erreichen eines teilweisen Wandels. Das wäre also ein Prozess, der des Drucks innerhalb des Regimes. Eine Revolte kann sich in eine Revolution verwandeln oder nicht. Und zugleich müssen nicht alle Revolutionen mit einer Revolte anfangen. In einer Revolution werden die Antagonismen, also die unversöhnlichen Widersprüche, immer schärfer. Lenin sagte, die da unten können nicht mehr so leben wie bisher und die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen, die Verschlechterung ihrer Leiden ist größer als gewöhnlich. Es gibt zugleich eine Unmöglichkeit, also den herrschenden Klassen ist es unmöglich, weiter zu herrschen wie bisher, zum Beispiel, weil eine Spaltung innerhalb der Bourgeoisie existiert und eine verallgemeinerte Bruchlinien in der politischen und sozialen Struktur. Und deswegen ist die Frage, steht sozusagen die Macht in Frage und es gibt die Möglichkeit, dass die Macht auf die Arbeiterinnenklasse übergeht, gemeinsam mit anderen Sektoren der Massen und der Unterdrückten. Es gibt also die Möglichkeit, eine Gesellschaftsordnung, eine gesellschaftliche und politische Ordnung aufzubauen, die den Kapitalismus überwindet, was für uns der Sozialismus ist. Möglichkeit, weil man auch unterscheiden muss zwischen dem, was eine revolutionäre Situation ist, in der diese Möglichkeit aufgeworfen ist, und eine tatsächlich erfolgreiche Revolution oder ein revolutionäres Ergebnis, wo dieser Wandel der Macht ja tatsächlich erfolgreich stattfindet. Die Revolte in Chile ergab sich im Kontext einer aufgewühlten internationalen Situation und es gab dort einen der wichtigsten Klassenkämpfe in der Geschichte des Landes. Das Land war jahrelang ein Beispiel des neoliberalen Erfolgs. Alles begann mit den Mobilisierungen von Oberschülerinnen gegen die Erhöhung von Ticketpreisen in der Metro. Und die wurden scharf reprimiert durch die Regierung von Piñera, dem Präsidenten. Das hat zu einer enormen Antwort der Bevölkerung geführt, mit einer Ausdehnung der Rebellion auf ganz Chile, wo der Slogan war, es geht nicht um 30 Pesos, das war die Erhöhung der Ticketpreise, sondern um 30 Jahre, also die 30 Jahre seit dem Ende der Diktatur. In den Folgetagen wurde eine Ausgangssperre verhängt, etwas, was sich seit dem Ende der Diktatur nicht mehr stattgefunden hatte, wodurch der Kampf sich in eine politische Konfrontation mit dem ganzen Erbe der Pinochet-Diktatur, mit der Regierung und der Armee ergeben hat. Also in Chile gab es eine Kombination von einerseits einer enormen Spontanität der Massen, die revolutionäre Tage angeführt haben, mit Sektoren, die zwei Jahrzehnte lang Kampferfahrungen gemacht haben. Die Jugend, Oberschülerinnen, Studierende, die feministische Bewegung, Teile der Gewerkschaftsbewegung, arme Bevölkerung und die indigene Mapuche-Bevölkerung. Die gewaltsamsten Ausdrücke der Revolte kamen aus den Peripherien, von der verarmten Bevölkerung, von den sogenannten absoluten Verliererinnen der Globalisierung. Und dort herrschten vor allen Dingen spontanen Züge der Revolte vor. Eher spontane als im Gegensatz zu den bewussten und organisierten Ausdrücken der Revolte. Und diese Sektoren wurden scharf unterdrückt, vor allen Dingen nachts nach den Demonstrationen, Mobilisierungen. Und auch wenn es dort eine erste Reihe gab, die versucht hat, sich der Repression entgegenzustellen, konnten sie letzten Endes nicht widerstehen. Sie haben zum Beispiel Polizeiwachen niedergebrannt, die dann aber später einfach wieder aufgebaut wurden. Auf den großen Plätzen der Städte gab es einen eher so staatsbürgerlichen Charakter, wo die relativen Verliererinnen der Globalisierung sich sozusagen mobilisierten. Wie man zum Beispiel im Platz der Würde, der Plaza Dignidad, gesehen hat, in der Hauptstadt, wo Millionen sich mobilisierten, wo die erste Linie der Verteidigung gegen die Repression vorhanden war, die aber keine Strategie hatte, um zu gewinnen. Das Problem des Genannten ist, dass die atomisierte, vereinzelte, staatsbürgerliche Form des Protestes, wie sie in der Revolte zum Ausdruck kam, es verhindert oder verunmöglicht, den Staatsapparat erfolgreich zu konfrontieren und dazu und es ermöglicht, dass und stattdessen ermöglicht, dass die Bewegung in zwei Teile geteilt wird, selbst geografisch. Also die absoluten Verliererinnen in der Peripherie von den relativen Verliererinnen. Auf dieser Spaltung basierte oder auf diese Spaltung setzte die Bourgeoisie, der Staat und die Kommunikationsmedien, um zu versuchen, die Proteste zu kanalisieren und zu unterdrücken, indem die guten Proteste der Plaza Dignidad von den schlechten und gewaltsamen Protesten quasi getrennt werden. Mit dem Ziel, dass man sozusagen für die Ersten irgendeine Art von Zugeständnis verhandelt, damit sie von der Straße verschwinden und die Letzteren dann isoliert und kriminalisiert werden können, was wir in der Revolte gesehen haben. Also gerade um das zu vereinen, was das Regime teilt und weil unsere Konzeption sich unterscheidet von den linkspopulistischen oder postmodernen Theorien, die Existenz der Arbeiterinnenklasse verneinen, sind wir der Meinung, dass obwohl die Arbeiterinnenklasse gespalten und desorganisiert ist, sehr viel heterogener ist, hat sie weiterhin alle strategischen Positionen inne. Das bedeutet, sie hält die Position in der Produktion, in der Zirkulation, in den Dienstleistungen, das Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft bestimmen. Diese Position behält sie inne. Und das sorgt dafür, dass die Arbeiterinnenklasse nicht nur in der Lage ist, diese Struktur mit dem Generalstreik zu lähmen, sondern auch die Fähigkeiten besitzt, um die Gesellschaft auf neuer Grundlage umzugestalten, umzuorganisieren. Und deswegen haben wir seit dem Beginn der Revolte die politische Linie gehabt, ein Notfall- und Schutzkomitee aufzubauen. Dieses Komitee wurde abgestimmt als eine Resolution, die wir in die Versammlung der kommunalen Lehrkräfte in Antofagasta hineingebracht haben, wo unsere Genossin Patricia Romo eine Anführerin ist und wo wir in den vorangegangenen Jahren Kampferfahrungen hatten und eine Fraktion aufgebaut haben. Und genau, also in dieser Versammlung und in der Lehrerinnengewerkschaft und der Gewerkschaft der Bildungsarbeiterinnen haben wir dieses Komitee vorangetrieben. Und also dieses Notfall- und Schutzkomitee war ein Organ der Selbstorganisation, das in verschiedenen Versammlungen funktionierte und verschiedene Instanzen der Selbstorganisation von Arbeiterinnen verschiedener Bereiche zusammen koordiniert hat, aus der Bildung, der Gesundheit, im öffentlichen Sektor, Hafenarbeiterinnen, Handel, Industrie, arme Bevölkerung, Studierende, SchülerInnen, Ärztinnen, Anwältinnen, Psychologinnen, Künstlerinnen. Eine Erfahrung, die man mit dem gleichsetzen kann, was Trotzki in seinen Schriften über Frankreich Aktionskomitees genannt hat. Für uns als Partei Revolutionäre Arbeiterinnen, PTR und unsere internationale Strömung, muss man sagen, wenn das Ziel ist, die vollständige Durchsetzung der Forderungen zu erreichen, dann braucht man die Kräfte, um das zu machen. Und das unterscheidet uns von denjenigen, also von diskursiven Strategien des Populismus, also das nur über den öffentlichen Diskurs zu machen oder so kautskianische Vorstellungen, die das eben nur auf eine gewerkschaftliche Art und Weise machen und die nur eine andere Art von Reformismus sind. Wenn wir dafür kämpfen, dass die Arbeiterinnenklasse mit ihren Kampfmethoden auf die Bühne tritt, dann reden wir von Streik, von Blockaden, aber wir reden auch davon, dass ein breiter und reicher Prozess der, der Selbstorganisation in Gang gesetzt wird. Die höchste und die bekannteste und die am meisten bekannte und höchste Form davon ist der Sowjet, die Räte. Aber es gibt auch andere Instanzen oder Taktiken, auch für Zeiten des Friedens oder nicht-revolutionäre Zeiten, die es ermöglichen, ja, eine Übung darin zu haben, uns darin auszubilden und eine neue Tradition wieder aufzubauen, ohne die es sehr viel schwieriger wäre, dass in revolutionären Zeiten solche Instanzen entstehen. Wir sprechen von, wir haben von Aktionskomitees gesprochen. Die bilden sich ausgehend von teilweisen Übereinstimmungen der Einheit in der Aktion und die können Sektoren der Avantgarde in einem Prozess zusammenschließen. Man kann das auch die Arbeiterinneneinheitsfront nennen, die also die Spaltung der Arbeiterinnenklasse in verschiedene Organisationen zu überwinden versucht und so ihre Feuerkraft, ihre Kampfkraft erhöht, um die Forderungen durchzusetzen, Erfahrungen zu erlangen, moralische Kräfte aufzubauen. Zentral dafür ist, dass das ermöglicht, dass die Politik der Revolutionärinnen viel breitere Sektoren erreicht, und zwar selbst diejenigen Sektoren, die noch Vertrauen haben oder sich sogar in reformistischen Organisationen organisieren. Und durch diese Politik wird erleichtert oder wird ermöglicht, dass die ja, versöhnlerische Politik der Reformistinnen demaskiert wird und indem sozusagen wir die Erfahrung mit ihren Verraten und mit ihren selbstverschuldeten Niederlagen sozusagen begleiten können und dadurch den Einfluss von Revolutionärinnen zu erhöhen und diejenigen Sektoren, die am meisten bewussten Sektoren für eine revolutionäre Politik zu gewinnen. Deshalb haben wir uns darauf konzentriert, dieses Komitee aufzubauen. Und wir haben es geschafft, dass sich das Komitee in eine wirkliche Institution in der Stadt, in Antofagasta, verwandeln konnte, die zwei Sitze hatte in der Lehrerinnenschule und in dem Universitätsklinikum von Antofagasta. Die bürgerliche Presse musste das Komitee fragen über die Anzahl von Verletzten, von Verhaftungen und anderen Informationen in regulären Pressekonferenzen, also weil sie einfach die meisten Informationen darüber besaßen. Die Kommission, die Erste-Hilfe-Kommission des Komitees bestand aus Ärztinnen, aus KrankenpflegerInnen, aus Arbeiterinnen und Studierenden der Gesundheitsbereiche, die nach der Repression Erste Hilfe gab, und die war besser ausgerüstet als die Notfallversorgung der öffentlichen Krankenhäuser aufgrund der Spenden der Bevölkerung an das Komitee. Und die Kommission für Menschenrechte des Komitees spielte eine Rolle darin, die Verhafteten zu befreien. Unter anderem hat das dafür gesorgt, dass die bürgerliche Presse unseren Genossen Daniel Vargas den Anwalt des Volkes nannte. In diesem Sinne können wir sagen, dass in einem ersten Moment das Komitee sich als defensive Antwort auf die Repression aufgestellt hat. In den Entscheidungstagen gab es so eine tiefgründige Notwendigkeit, dass auch die Gewerkschaftsbürokratie die Notwendigkeit gesehen hat, einen Generalstreik aufzurufen. Und dann sind wir mit dem Komitee aus der Verteidigung in die Offensive gegangen, haben den Generalstreik vorbereitet, haben eine Versammlung durchgeführt, wo mehr als 500 Leute teilgenommen haben, auf der mit erhobener Hand abgestimmt wurde, dass das Komitee für den Rücktritt von Piñera für einen Generalstreik für eine freie und souveräne verfassungsgebende Versammlung kämpfen würde. Der Generalstreik vom 12. November und der Protest an diesem Tag war die massivste und mit am, mit die, die massivste Lähmung der Wirtschaft die sich in dem Land seit der Rückkehr der Demokratie 1990 ergeben hat und möglicherweise sogar seit dem Putsch von 1973, der zur Pinochet-Diktatur geführt hatte. Genau, in diesem Protesttag verschränkten sich die Methoden der Revolte und die Lahmlegung von 25 von den 27 wichtigsten Häfen des Landes, 90% des öffentlichen Sektors, 80% der Lehrerinnen, Streik in der Gesundheit, im Bausektor unter anderem. Das zusätzlich zu Straßenblockaden in den wichtigsten Autobahnen des Landes und eine gewaltsame Auseinandersetzung mit den Repressivkräften sorgten für die Lahmlegung eines Großteils des Transports und des Handels im ganzen Land. Aber wie wir schon als PTR, als Partei Revolutionäre Arbeiterin und mit unserer internationalen Strömung problematisiert haben, hat die Gewerkschaftsbürokratie nicht versucht oder wollte nicht einen der strategischen Sektoren des Landes, die Minenarbeiterinnen, von der Basis aus organisieren. Also die Gewerkschaftsbürokratie, die war auf der nationalen Ebene zusammengeschlossen in dem sogenannten Mesa de Unidad Social, dem Tisch der sozialen Einheit, nannten die sich. Dort waren die wichtigsten Gewerkschaften zusammengeschlossen, zusammen mit sozialer Bewegung, Studierendenföderation, und das war angeführt von der stalinistischen kommunistischen Partei und der reformistischen Frente Amplio, Breite Front. Die Kampfkraft dieses strategischen Sektors der Minenarbeiterinnen zu zeigen, kann man sagen, wenn man nur die Profite aus den Minen und der Ausbeutung der Arbeiterin, der Arbeitskraft dort nehmen würde, dann könnte das die gesamte höhere Bildung, die gesamte universitäre höhere Bildung vollständig kostenfrei machen. In Chile ist es eines der teuersten Bildungssysteme der Welt. Und zusätzlich dazu innerhalb von einem Jahr die gesamte Wohnungsnot beenden. Genau, also demgegenüber war eine der zentralen Dinge, die wir diskutiert haben und die das Komitee versucht hat umzusetzen, war den Widerstand der Bürokratie zu brechen. Man muss allerdings sagen, dass unsere Kräfte in der Minderheit waren und wir diesem Sektor die Arbeiterinnen-Einheitsfront nicht aufzwingen konnten. Also der Bürokratie nicht aufzwingen konnten. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht darüber nachgedacht hätten, wie wir Politik in diese Richtung machen können. Denn man muss dazu sagen, dass in den Augen der Bevölkerung oder von Teilen der Bevölkerung und im populistischen Denken handelte es sich sozusagen bei ihnen um Feiglinge, die nicht kämpfen wollten. Am Morgen erwachte die Stadt Antofagasta vollständig gelähmt, vollständig lahmgelegt, mit Straßenblockaden in den wichtigsten Zufahrtsrouten zu den Minen, aufgrund von Barrikaden, die von der Jugend und der Bevölkerung, die im Notfall- und Schutzkomitee zusammengeschlossen waren, mit dem Ziel, die Minenproduktion lahmzulegen. Also entgegen dieser Politik, die einfach nur sozusagen zu beschimpfen, so ihr wollt ja gar nicht kämpfen, war unsere strategische Politik, die Einheit der Minenarbeiterinnen mit der Bevölkerung voranzutreiben. Und das hat, also der Erfolg davon war, dass in diesen Blockaden dann die Minenarbeiterinnen aus ihren Bussen ausgestiegen sind und sich den Blockaden angeschlossen haben. An diesem Tag haben sich die großen Bataillone der Arbeiterinnenklasse teilweise in Bewegung gesetzt. Teilweise, weil die weil die Bürokratie es geschafft hat, dass die strategischen Positionen in der Region, die Minenarbeiter, mit einem kleinen Kern weiter produzieren konnten, inmitten der Wüste, wo die Minen sind. Also nicht die Gesamtheit der Minenarbeiterinnen sich dem Kampf angeschlossen hat. Und wenn das aber stattgefunden hätte, hätte das einen Sprung in der politischen Situation ermöglicht. Das heißt, es wäre möglich gewesen, von der Revolte zu einem revolutionären Prozess überzugehen. Nichtsdestotrotz war die Mobilisierung und der Kampf an diesem Tag so stark, dass die Polizei im Laufe des Tages sich zurückziehen und das Zentrum der Stadt verlassen musste. Was aufgezeigt hat, dass der Weg, den wir mit dem Komitee vorantreiben wollten, der richtige war. Ja, diese teilweise Aktion in diesen Sektoren zeigt das große Problem der Arbeiterinnenklasse auf, die bürokratischen Führungen. Diese Lektion ist super wichtig, nämlich die Notwendigkeit der Bekämpfung und des Rauswurfs der Gewerkschaftsbürokratie aus den Gewerkschaften. Wir müssen aber auch mit diesen populistischen Konzeptionen kämpfen oder gegen diese populistischen Konzeptionen kämpfen, die die Einheit zwischen den Arbeiterinnen und der armen Bevölkerung verhindern und die viel stärker diese staatsbürgerliche oder einfach nur Volksvorstellung des Protestes vorantreiben. Also, wie wir in diesem Prozess auch gesehen haben, die Arbeiterinnenklasse nahm schon teil, aber eben nicht als Klasse, sondern als einfach ein Staatsbürger, eine Staatsbürgerin mehr. Auf diese Weise kann die Arbeiterinnenklasse nicht ihre gesamte Kampfkraft ins Spiel bringen, also die Lähmung der zentralen Knotenpunkte der Wirtschaft und der kapitalistischen Produktion und Reproduktion, die sie halt in ihren Händen hält eigentlich und die sie jeden Tag in Bewegung setzt. Also man kann stundenlang demonstrieren, die Plätze besetzen und sogar sich Straßenschlachten mit der Polizei liefern. Aber wie wir bei den Minenarbeiterinnen in Chile gesehen haben, die haben als Individuen am Kampf teilgenommen, aber ihr Arbeitsplatz, der Ort, wo sie produziert haben, war halt nicht im Zentrum des Konflikts, sondern blieb am Rand. Und das sorgte dafür, dass das Großkapital letztlich gestärkt wurde und dass das alte Regime in der Lage war, die Kräfte auseinanderzutreiben, die aber, wenn sie vereint gewesen wäre, viel, viel größer gewesen wären. Und genau das, also diese Vereinigung, ist halt eben der Motor der Arbeiterinneneinheitsfront, der Politik der Arbeiterinneneinheitsfront. Aber dieser gesamte Kampfprozess, der wurde umgelenkt in das, was man den institutionellen Ausweg nennt. Die Gewerkschaftsbürokratien zusammen mit der Frente Amplio, der reformistischen breiten Front, zusammengeschlossen sind in der chilenischen Gewerkschaftszentrale CUT, die vertreten waren in dem Colegio de Profesores oder in dem Kampf gegen das private Rentensystem. Die haben blockiert, dass die Arbeiterinnenklasse als Klasse also dass sie sich sozusagen vollständig ausbreiten konnte, und haben den Streik auf einen Tag reduziert, haben die Forderung, dass Piñera zurücktreten muss und dass es eine verfassungsgebende Versammlung geben muss, quasi gestrichen und de facto einen Waffenstillstand mit der Regierung ausgehandelt. Und dann hinter verschlossenen Türen haben sie dann das sogenannte Abkommen für den Frieden geschlossen im reaktionären Kongress, um die Proteste auf der Straße sozusagen wieder, also von der Straße wegzuholen und umzulenken. Und dieser Pakt, dieses Übereinkommen für den Frieden wurde unterschrieben von ganz rechts bis nach links, also von der Pro-Pinochet, der Pro-Diktatur-Partei UDI bis hin zur breiten Front Frente Amplio. Es war auf keine Art und Weise ein Sieg der Mobilisierung, wie die institutionelle Linke versucht hat, uns glauben zu machen. In diesem Sinne ist das zentral, was Leo Trotzki über den Generalstreik gesagt hat in seinen Schlussfolgerungen über die russische Revolution 1905. Im Kampf ist es extrem wichtig, den Gegner zu schwächen. Das ist der Zweck des Streiks. Zugleich setzt der Streik die Armee der Revolution in Bewegung. Aber es ist notwendig, darüber hinaus denjenigen, die die Macht innehaben, diese Macht auch zu entreißen und sie in die Hände der Revolution zu geben. Das ist die essentielle Aufgabe. Der Generalstreik schafft die notwendige Bedingung, damit diese Aufgabe ausgeführt werden kann. Aber für sich allein genommen ist er nicht ausreichend, um diese Aufgabe abzuschließen. Dieses Übereinkommen für den Frieden hat zu einem verfassungsgebenden Prozess geführt, der nichts weiter als ein Betrug ist. Mit dem jetzigen Präsidenten Gabriel Boric als neuen Präsidenten von der Frente Amplio und als ausführende Figur dieses Prozesses. Dieser aktuelle verfassungsgebende Prozess antwortet eben gerade nicht auf die Forderungen, mit denen dieser Klassenkampfprozess begann. Und im Gegensatz dazu hat er eigentlich eher die Tür für die Stärkung und den Fortschritt der Rechten und der extremen Rechten unter ihrem Anführer Kast dafür gesorgt. Diese Durchsetzung des Verfassungspaktes und die Politik des großen Konsenses, wie sie es nennen, den die Großkapitalistinnen fordern und vorantreiben, ist ein Stabilitätsfaktor für die kapitalistische Regierbarkeit. Es ist ein wichtiger taktischer Triumph für die Bourgeoisie, die einen neuen Moment eröffnet hat. Die strategische Orientierung des Großkapitals, wie man diese Wirtschaftskrise angehen soll und wie man die Schwächung der staatlichen Autorität angehen soll, ist zusammengefasst, dass die Arbeiterinnen die Krise bezahlen sollen. Nichtsdestotrotz ist diese Politik strategisch von unten sehr schwach. Also es gibt wenig Basis. Ne? Also es gibt ein klares Symptom, dass die große Mehrheit der Bevölkerung indifferent und apathisch ist gegenüber dieser Politik. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt dieses Spektakel der PolitikerInnen ab. Es weist nichts darauf hin, dass das bürgerliche Projekt, das es jetzt existiert, zu einer größeren Regierungsstabilität führt und sozusagen das Wohlgefallen der Bevölkerung findet. Eine wichtige Schlussfolgerung ist also, dass der Fakt, ob ein Prozess sich in eine Revolte oder eine Revolution entwickelt, in eine revolutionäre Situation mit offenem Ausgang entwickelt, hängt nicht nur davon ab, was die Protagonistinnen wollen, wie wir es im chilenischen Prozess gesehen haben. Es gibt objektive Elemente einerseits, die Tiefgründigkeit der gesellschaftlichen Widersprüche, der politischen Widersprüche, die diesen Prozess erst ausbrechen lassen haben. Aber es gibt auch subjektive Elemente, die wichtig sind und die von den Kampftraditionen reichen, von den Vorerfahrungen der Arbeiterinnenklasse mit der Gewerkschaftsbürokratie, der Anwendung oder nicht ihrer eigenen Kampfmethoden, der Selbstorganisation, der Verbindung mit anderen Sektoren der Massen bis dahin reichen. Und in diesem strategischen Punkt ist eben die Wichtigkeit von dem Notfall- und Schutzkomitee, was wir aufgebaut haben. Ein anderes subjektives Element ist die Rolle ihrer Organisationen und Parteien und deren Politik. Denn wie wir zum Beispiel mit der Breiten Front, der Frente Amplio gesehen haben und der Kommunistischen Partei, die sich heute als linkes Feigenblatt der Regierung sozusagen darstellt, diese Parteien können sich eben in die Richtung orientieren, die Energie der Arbeiterinnenklasse zu beschränken, zu kanalisieren in Richtung einer erneuten Integration ins Regime und eben ihre Kampfkraft beschränken. Im Gegensatz zu unserer Strategie und unserem revolutionären Programm, welches eben versucht, die politischen Kräfte miteinander zu verbinden, die breite Mehrheit der Arbeiterinnenklasse und der Massen in Aktion anzuführen. Also, aber welche Theorie, welche Ideen stecken hinter diesen Neoreformismen, diesen Linkspopulismen, die politisch sich jetzt im Fall von Chile in der breiten Front, der Frente Amplio mit Boric an der Spitze ausdrücken und die in diesem Moment, in dem Moment der Revolte, in den Führungen der großen Gewerkschaften vorhanden waren. Einige zentrale Punkte werde ich jetzt aufzählen aus der Theorie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, die das ausgearbeitet haben, auf die sich der Linkspopulismus stützt. Erstens, es ist eine Theorie, die sich gegen die Arbeiterinnenklasse und den Marxismus aufgebaut hat. Laclau und Mouffe sind der Meinung, dass das Subjekt Arbeiterinnenklasse als solches nicht existiert und dass die Spaltung der Kräfte der Massen eine neue Artikulation finden müssen, um das Subjekt Volk einem Antivolk sozusagen entgegenzusetzen. Also versuchen sozusagen einen neuen Anti-Establishment-Diskurs zu entwickeln, also von so einer progressiven Seite aus, um den Konsens der Mitte zu brechen. Das haben wir zum Beispiel in der Präsidentschaftswahlkampagne der Frente Amplio und Boric gesehen, die in ihrem Dialog den Fakt in den Vordergrund gestellt haben, dass sie ja aus den sozialen Bewegungen herauskamen, also insbesondere aus der Studierendenbewegung, und einen kritischen Diskurs gegenüber den sogenannten traditionellen Parteien entwickelt haben, wo sie gesagt haben, sie sind eine generationelle Erneuerung und eine programmatische Erneuerung dieser Parteien. Boric nahm den Slogan an, würdiges Chile, in seiner politischen Kampagne und hat gesagt, es würde eine feministische Regierung sein, eine ökologische Regierung, eine pro-Menschenrechte, pro-indigene Bevölkerung Regierung, gegen das Voranschreiten der Rechten, die sich gegen diese Forderung stellt. Und diese politische Kampagne wurde vor allen Dingen von den sozialen Bewegungen vorangetrieben, insbesondere von der feministischen Bewegung, die letztlich vollständig institutionalisiert wurden mit der neuen Regierung, wodurch sich ein sogenannter integraler Staat gestärkt hat. Also ein Staat, der sozusagen die Zivilgesellschaft in den Staat integriert, wie Gramsci sagt. Ein zweiter Punkt ist, was Sie unter Hegemonie verstehen. Sie verstehen Hegemonie hauptsächlich als etwas, als eine diskursive Verbindung. Und also Sie sagen, das sind jetzt schwierige Begriffe, aber dahinter steckt nicht so viel. Sie sagen, dass eine, Kommentar von mir, nicht von Gabi, Sie sagen, dass es dass man eine Äquivalenzkette zwischen verschiedenen leeren Signifikanten aufbaut. Was bedeutet, also leere Signifikanten bedeutet in etwa, dass man sozusagen einen Begriff wie das Volk zum Beispiel mit verschiedensten Bedeutungen füllen kann, dass sich sozusagen alle darunter verstehen können, ohne dass man das sozusagen genauer definieren muss. In dieser Äquivalenzkette wären halt also verschiedene Forderungen, verschiedene Hoffnungen der Bevölkerung, die können sich darin sozusagen wiederfinden, obwohl die Sektoren, aus denen diese Hoffnungen kommen, sehr heterogen sind. Und dadurch würde eine neue Hegemonie entstehen, die in ihren Augen die Möglichkeit eröffnet, die Demokratie zu radikalisieren. Weil sie die Demokratie verstehen einfach als ein gleiches Spielfeld, gleiches Spielfeld von Kräften. Ein Beispiel für die Hegemonie kann man in diesem Slogan, oder für dieses Verständnis der Hegemonie kann man in diesem Slogan würdiges Chile sehen, wo es eben eine Äquivalenzkette gab zwischen leeren Signifikanten von höhere Renten, höhere Löhne, bessere Gesundheit, bessere Bildung, würdige Wohnungen. Und das hat die Kampagne von Boric benutzt, um eben diese verschiedenen Sektoren zusammenzubinden in dem Pol des Volkes gegen die Rechte. Da haben sie sozusagen das den Kampf für eine neue Verfassung als einen Mechanismus vorgeschlagen, um die Demokratie zu radikalisieren. Das hat dazu geführt, dass Boric Präsident geworden ist und dass sich so ein bisschen die politische Kaste verjüngert hat, sozusagen mit vielen Repräsentantinnen aus der Studierendenbewegung von 2011, wie Boric zum Beispiel. Aber entgegen dieser ganzen Hoffnung, Illusion, diesen verfaulten Kapitalismus zu reformieren, war sozusagen de facto diese Regierung einfach eine Regierung für die, ja, für die Besitzer von Chile und haben sozusagen genau die gleichen Politiken vorangetrieben wie die Rechten und die Parteien der 30 Jahre Neoliberalismus. Also wir haben in dem Diskurs und in der, vor allen Dingen im Handeln der, der chilenischen Regierung auch das gesehen, was Laclau und Mouffe theorisiert haben, darüber, dass eine selbe Forderung, ein selber Slogan sich in vollständig entgegengesetzte Bedeutung wandeln kann. Zum Beispiel in der Frage der Mapuche, von links gesprochen hat Boric am Anfang gesagt, dass er hat sogar davon gesprochen, dem Mapuche ihre Ländereien wieder zurückzugeben. Und heute derselbe Boric nach rechts gewandt, die Mapuche als Terroristen bezeichnet, die ihre Region militarisiert und im Süden von Chile, in der Araucanía, sogar eine neue Militärbasis aufgebaut hat. Wir haben also einen Transformismus gesehen, eine Integration der Frente Amplio und der Kommunistischen Partei in das Post-Pinochet-Regime. Und es handelt sich um einen großen Wandel, damit die Bourgeoisie eben diese subjektive Legitimität wiedererlangen kann. Die Bourgeoisie hat den Reformismus und die Gewerkschaftsbürokratien für die staatliche Verwaltung des Neoliberalismus gewonnen und für die Konsolidierung des Neoliberalismus gewonnen. Diese Frage ist sehr, sehr wichtig, denn um die Hegemonie des chilenischen Modells zurückzuerlangen oder neu zusammenzusetzen, braucht die Kapitalistinnenklasse auf die eine oder andere Art und Weise die Teilnahme und Mitarbeit von diesen Organisationen, von diesen Anführerinnen, von diesen Referentinnen, die mehr oder weniger mit der Massenbewegung subaltern unterdrückten gesellschaftlichen Sektoren identifiziert sind, um zu erreichen, dass eben breite Teile der Massenbewegung dieses neue Projekt akzeptieren. Und wir können es in dem Fakt sehen, dass die Regierung gesagt hat, dass sie umweltfreundlich, ökologisch wäre, aber gleichzeitig ist sie dafür, dass die natürlichen Ressourcen wie das Lithium ausgebeutet werden und wo sie sozusagen die Aufgabe für sich angenommen haben, die staatliche Autorität durch bonapartistische Maßnahmen wiederherzustellen, indem sie den Süden des Landes militarisieren, um Mapuche zu unterdrücken, und die Grenzen militarisieren, obwohl 80% derjenigen, die über die Grenzen migrieren, es mit Kindern tun. Sie haben die repressiven Institutionen des Staates gestärkt. Es gab tausende Anklagen von Verletzung von Menschenrechten. Sie haben Gesetze verabschiedet, wie... ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also Gesetze verabschiedet, die es ermöglichen, dass die Polizei mit wenig Rechenschaft einfach Leute auf der Straße erschießen darf. Die haben gesagt, dass sie haben sich feministisch genannt und haben in ihr Programm den Kampf für das Recht auf legale Abtreibung eingeschrieben. Aber an der Regierung haben sie dann gesagt, das machen sie doch nicht, um die Konservativen nicht zu beunruhigen. Und all dieses insgesamt hat eben dazu geführt, dass die Rechte und die extreme Rechte von Kast, dem Anführer der extremen Rechten, gestärkt wurde. Das hat zweifellos dazu geführt, dass die soziale Basis der Regierung demoralisiert wurde. Viele, die demoralisiert sind, glauben, dass es keinen anderen Weg gibt, als zu resignieren. Dasselbe gilt für Parteien wie Syriza in Griechenland, Podemos in Spanien oder Mélenchon in Frankreich, die sich auf Boric beziehen, die Boric als Beispiel nehmen. Das sind auch Alternativen, die an die Macht kommen, um den Klassenkampf zu institutionalisieren und die organische Krise ihrer Regime zu befrieden. Und sie haben ihr Scheitern in letzter Zeit immer mehr gezeigt, wie zum Beispiel Podemos in den letzten Wahlen in Spanien. Wir können auch uns ein anderes Beispiel anschauen, um zu verstehen, wie diese populistischen Konzeptionen sich in Deutschland ausdrücken, wo es auch eine Diskussion gibt über die Linkspartei und über die Figur von Sarah Wagenknecht. Und in einem Artikel, den ich geschrieben habe für Klasse gegen Klasse, habe ich gesagt, dass ja, dem linkspopulistischen Rezept von MOVE ähnlich nimmt Wagenknecht so diffuse rechte Ressentiments auf, nationalistische, anti-queere Ressentiments, anstelle davon gegen diese konservativen, rechtskonservativen Vorstellungen zu kämpfen, und kombiniert das mit einem ebenfalls sehr diffusen sozialen Programm, das aber letzten Endes nichts weiter ist als eine illusorische Rückkehr zu einem keynesianischen Wohlfahrtsstaat, was sich darin charakterisiert, so eine Politik der Schaffung von Jobs voranzutreiben, um die Produktion anzukurbeln, damit es mehr Profit und genau, mehr Profit gibt. Um langsam zum Schluss zu kommen, ihr seid bestimmt auch schon ganz schön am Ende nach diesem langen Vortrag. Was sagen wir also von unserer Strategie aus dazu? Die sowjetische Strategie, die wir anwenden, die wir in der Erfahrung in Chile angewendet haben, hat damit zu tun, dass wenn wir uns also mit den Zielen, wenn wir uns wirklich um diese Ziele sorgen, das heißt also darum, welches Subjekt in der Lage ist, diese Ziele zu erobern, das, wie ich erklärt habe, für uns die Arbeiterinnenklasse ist, das ist das hegemoniale Subjekt, dann müssen wir also versuchen, das Bewusstsein der Arbeiterinnenklasse zu heben, indem wir die Minimalforderungen, die sozusagen die Mobilisierung vorantreiben, zum Beispiel bessere Gesundheit, bessere Bildung, mehr Jobs, höhere Renten, bessere Wohnungen und so weiter, verbinden mit radikalen Forderungen wie einer freien und souveränen verfassungsgebenden Versammlung, was das Demokratischste ist, was innerhalb des bürgerlichen Regimes möglich wäre. Und versuchen also eine Brücke zu bauen mit Übergangsforderungen, die wir durch die Mobilisierung für eine vollständige Durchsetzung dieser Forderungen vorantreiben. Also Übergangsforderungen, die Notwendigkeit des organisierten Generalstreiks, der in der Arbeiter- und Einheitsfront in Aktionskomitees organisiert wird, bis hin zur Perspektive der Arbeiterinnenregierung reicht. Der Kampf für Versammlungen, in denen entschieden wird, die demokratisch sind, der Kampf für Koordinationsinstanzen, für Aktionskomitees, für Selbstverteidigungsstreikposten, wie es eben die Erfahrungen der Selbstorganisation im Notfall- und Schutzkomitee in Chile waren oder das Netzwerk für den Generalstreik in Frankreich, ermöglichen eine Erfahrung und einen gemeinsamen Vorstellungsraum, wie wir diese Minimalforderungen durchsetzen können, wie wir diese radikalen Forderungen und die Übergangsforderungen auch durchsetzen können. Und das ist Teil davon, wie wir als Revolutionärinnen dafür sorgen können, dass das Bewusstsein voranschreitet, das Selbstbewusstsein der Arbeiterinnenklasse in ihre eigenen Kräfte voranschreitet, nicht nur für die Revolution als einen Punkt sozusagen, sondern für die Verwandlung des ganzen Lebens. Im Gesagten wurzelt die Wichtigkeit unseres Programms und der Diskussion unseres Programms in jeder Versammlung, die das Komitee durchgeführt hat. Denn es ermöglicht, dass wir voranschreiten können, eine revolutionäre Organisation aufzubauen, die sich vornimmt oder sich vorbereitet darauf, eine alternative Führung in radikalisierteren und schärferen Prozessen des Klassenkampfs zu sein. Wo die Aktion und das Massenbewusstsein voranschreitet und mit den traditionellen und versöhnerischen Führungen bricht. Dafür ist der Aufbau einer revolutionären, internationalistischen, sozialistischen Partei zentral, die mit dem Konformismus bricht, der sozusagen naturalisiert, dass die Hälfte der Weltbevölkerung im besten Fall einfach nur ums Überleben kämpft, während einige wenige Milliardäre die großen Reichtümer der Gesellschaft konzentrieren. die den Militarismus naturalisiert, wie er sich zum Beispiel mit dem Krieg in der Ukraine wieder ins Zentrum gesetzt hat und der die verschiedenen Krisen, die regelmäßig die Arbeiterinnenklasse treffen, naturalisiert. Genauso wie diesen Fatalismus, dass wir einfach den Planeten zerstört sehen vor unseren Augen durch den kapitalistischen Profit. Also außerhalb einer revolutionären sozialistischen Perspektive ist es sehr schwierig, sich eine Zukunft der Menschheit vorzustellen, die nicht in immer größerer Verelendung besteht. Wie Rosa Luxemburg gesagt hat, Sozialismus oder Barbarei. Es gibt weder einen evolutiven, graduellen Ausweg noch kosmetischen Wandel gegenüber dem Kapitalismus. Deswegen ist die internationalistische Perspektive der sozialistischen Revolution aktuell. Der Aufbau der eigenen Macht der Arbeiterin, die Produktionsmittel an sich reißt und nicht vor dem Privateigentum Halt macht, um alle Ressourcen in den Dienst der gesellschaftlichen Notwendigkeiten zu stellen, um die kreativen Möglichkeiten, die kreativen Fähigkeiten des Menschen zu befreien von allen Begrenzungen, allen Schranken zu befreien. Das ist zentral in den Zeiten, in denen neoreformistische, linkspopulistische, postneoliberale Diskurse nicht müde werden, einfach nur die Misere des Möglichen zu wiederholen, das Elend des Möglichen zu wiederholen. Die große Frage ist, ob wir heute in der Lage sind, diesen kollektiven Willen aufzubauen, um diese Perspektive zu eröffnen. Das ist unsere Aufgabe, das ist der strategische Horizont unserer internationalen Strömung, der trotzkistischen Fraktion für die Vierte Internationale.
Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wenn ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung.